Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Episode. Und nach ausreichendem Check des Geräts nehmen wir tatsächlich auf. Lennart, wie ist es dir?
Das ist immer meine größte Panik.
Voll, oder?
Wenn ich so merke, ja, die Folge hatte eigentlich einen guten Vibe, ja. Dann ich mir so, boah, wenn der Typ jetzt nicht auf Aufnahme gedrückt hat, bin ich echt sauer, das kriegen wir nicht repliziert.
Eines Tages wird es passieren. Ja, ich klopf auf Holz, dann ist uns so eine Frage mal krachen gegangen. Und dann werden wir da stehen und dann müssen wir entscheiden. Schauspielern wir eine Stunde das ganze Ding nochmal oder was passiert dann?
Nee, da habe ich mir schon überlegt, da würde ich echt nach Hause gehen und da würde ausfallen der Podcast oder ich müsste mich zumindest mal lange sammeln, bis ich dann über diese Frustration hinweggekommen wäre.
Da müsst ihr auch Verständnis haben, Leute. Das ist wie so ein einstündiges Zeitfahren und da hast du nachher die Zeit nicht gestoppt. Das fährst du auch nicht normal. Also da muss man auch so ein bisschen echt mal sich sammeln.
So ein Ein-Stunden-Test und hast dein Wow nicht eingeschaltet.
Ja, genau. Oh, stell dir mal vor.
Gut, das passiert dir nicht.
Nee, eigentlich nicht. Aber stell dir vor, du hast...
Dann müsstest du bei einem Ein-Stunden-Test einfach kein einziges Mal runtergucken.
Nee, weißt du, was das Problem ist? Mir ist das mal einmal passiert. Anekdote.
Ah,
zack.
Doch, stimmt.
Weil ich bin mal... Was bin ich gefahren? Ich wollte für ein Video 6x5 Minuten EBs fahren. Aber an dem Tag war es halt irgendwie entscheidend, dass ich das mit aufzeichnen, weil ich mit GoPro gemacht und wollte mit Moxie-Daten mir das anschauen. So, das war der Hintergrund. Und dann fahre ich los und habe meinen 6x5 Minuten und passe und ich sehe auch alle Daten und so weiter und so weiter. Komme zu Hause an und wollte auf Stopp drücken und dann steht da Start, als ich drauf den Knopf gedrückt habe. Ich so, was ist denn jetzt los? Da habe ich es geschafft, das Fenster mit der Info, hey, du zeichnest noch nicht auf, ne, möchtest die Fahrt beginnen und so weiter, mit den Pfeiltasten rechts und links wegzuklicken. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich auf Indoor noch eingestellt hatte, warum er dann nicht nochmal gemeckert hat, was auch immer das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er wirklich durchgehend nicht aufgenommen, weil ich nicht auf Start gedrückt habe, aber ich hatte alle Zahlen sehen können.
Ja, da, so geht es, stimmt. Da wird dir was angezeigt und du merkst nicht, dass du nicht aufzeichnest, wenn du vielleicht nur Watt oder sowas da stehen hast.
Genau.
Ist ein bisschen wie wenn du mit der GoPro unterwegs bist und dann drückst du auf, denkst halt am Ende so, ich beende die Aufnahme und dann steht da so 001, 002.
Das ist so schlimm.
Okay.
Vor allem bei GoPro passiert es viel zu häufig.
Ja. Ist auch immer so ein bisschen tricky, die im Rennen dran zu machen. Ich habe übrigens in der Woche das Ding mal dran geschraubt.
So.
Aber diese, ne, die Batterielaufzeit.
Ja, das ist echt.
Irgendwie muss GoPro da mal ein bisschen dran arbeiten, weil man kriegt halt entweder den Anfang drauf und dann irgendwie so drei Viertel des Rennens oder du musst mittendrin anmachen. Dann, ich habe es aber nicht gemacht, weil ich dachte, dann ist es wieder super schwierig, auch mit den Wattzahlen zu synchronisieren. Weil wenn du das Tool dir mal anguckst, dann müsstest du halt genau die Runde finden, wo du startest.
Das ist,
da wirst du verrückt.
Ja, das ist ein Problem. Das ist wirklich, es gibt ja die Möglichkeit über eine Software, die Leistungsdaten als Sichtfeld in das Video zu implementieren. Leute, das ist entweder du machst das direkt als Video, das habe ich mal ausprobiert, entweder du machst das als Video, kriegst ein Video-Export, danach hast du das Problem, du hast diese Layer aber halt im Video drin, du kannst sie nicht mehr verschieben, wenn du es anders haben möchtest. Du könntest aber auch sagen, du könntest jede einzelne Sekunde als PNG-Datei abspeichern, als Bilddatei und diese Layer quasi in deine, keine Ahnung, Videoschnittprogramm dann reinfügen. Das habe ich mal einmal machen wollen, Lennart, für einen 10-Minuten-Intervall. Ich glaube, der Rechner hat eine Nacht durchgearbeitet für 10 Minuten.
Ja, das ist irgendwie auch nicht so richtig das Geilste.
Nee.
Ich habe mal laufen lassen. Wir können ja mal schauen, wie zeitnah wir da was draus tackern können. Also war jetzt auch nicht das ereignisreichste Rennen, sag ich mal. Bocholt war ein schneller Kurs. Wir sind, glaube ich, irgendwie 47 irgendwas im Schnitt gefahren. Mhm. Und es gibt keine Kurve, wo du richtig bremsen musst.
Okay. Jetzt,
die haben also den Kurs umgedreht von letztem Jahr. Letztes Jahr warst du, glaube ich, auch nicht. Ich war auch letztes Jahr
noch nie
da.
Bei Bocholt.
Ja. Ist halt ziemlich zügig, war so ein bisschen Wind drauf und wir sind eigentlich ein ziemlich gutes Rennen gefahren als Team, bis wir dann einmal gepennt haben und damit müssen wir auch nochmal nachschärfen, so als Team, finde ich dieses, wenn da jemand geht oder eine Gruppe geht, wo wir nicht drin sind, dann ist noch dieses Downer-Syndrom.
Ich wusste, dass es kommt.
Ja, weil es ist was viel falsch gemacht wird, sage ich mal.
Ja.
Vor allem in einem Rennen, was sehr schnell ist und wenn da irgendwie eine gefährliche Gruppe oder ein gefährlicher Solofahrer, in dem Fall Robin Willemsen.
Ja, okay.
Junge, erstmal Glückwunsch, Robin. Ich weiß nicht, ob das Powermeter kaputt ist. Der ist 30 Minuten 470 Watt gefahren.
Was? Robin, bezieh mal Stellung dazu.
Genau, ich weiß, dass es, glaube ich, ein Stages-Powermeter ist, deswegen könnte es einen leichten Over, aber egal was, auch da drunter 10 Watt, 20 Watt, 30 Minuten.
40 Watt auch.
Also immer noch geisteskrank. Robin, Respekt, das ist schon ein ordentlicher Schub. Auf jeden Fall, wenn man dann hinterherfährt als Team, dann ist es bei uns vielleicht noch drin und bei vielen anderen so, ja, ich fahre hinterher, aber so sehr schnell, aber in dem Moment, wenn da eine Gruppe geht, dann musst du halt in dem Moment 600, 650 Watt all out, das ist dann Suicide-Führung, danach stehst du am Rand. Und das ist halt so ein bisschen tricky für einige noch, dass, ich meine,
du musst halt direkt reagieren.
Du musst direkt reagieren, ja. Und musst sofort die Lücke zumachen, aus verschiedensten Gründen. Einmal, wenn du nur, in Anführungsstrichen, jetzt, ich nehme mal durchschnittlicher Fahrer, 75 Kilo, wenn du dann nur 400, 420 Watt fährst.
Leute, nochmal bitte, nur 400 Watt.
Ja, das klingt jetzt sehr komisch, aber dann fährt der Typ vorne auch gerade all out, um die Lücke aufzumachen, dann geht die Lücke auf.
Ja, da passiert nichts.
Geht immer weiter auf, das heißt, du hältst sie nur so da. Mhm. Und vor allem, wenn es eine Konstellation ist, wo da vorne genug Schub ist, dass das Objekt oder die Gruppe sich weiter entfernt, muss das Ding halt sofort zugemacht werden und du bist halt der Ausgepeitschte. Wenn du jetzt gerade von deinem Team weit genug vorne bist, um die erste Schicht zu übernehmen, dann kann es gut sein, dass es das war für dich. Aber da muss halt sofort das zugebückt werden.
Ja,
also, und der andere Punkt ist, es geht auch um die Psychologie dahinter. Ja. Wenn du vorne als Solofahrer oder als Gruppe merkst, okay, wir machen die Lücke auf, dann gibt dir das nochmal den richtigen Push. Wenn du aber merkst, die fahren schon, selbst wenn du nur halb ranfährst, dann denkst du, kommen jetzt, fahre ich wirklich weiter? Und das streut oder das sät schon diese Zweifel, die dann ausreichen, dass du aufhörst. Ja. Du musst die Lücke nicht mal komplett schließen.
Das hatten wir im Nachgang der letzten Podcast-Folge, wir zwei privat diskutiert, anhand des Videos, was ich hochgeladen hatte, von Steinfurt, wer es nicht gesehen hat. Schaut gerne vorbei und wer es gesehen hat, vielen Dank für die zahlreichen Klicks, richtig, richtig nice und danke fürs tolle Feedback. Weil da hatten wir auch die Situation, da ist ja vorne in die Gruppe gegangen und ich habe ja irgendwie diese Position gehabt, dass ich gerade diese Lücke ja irgendwie schließen musste, weil ich dachte, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann sind sie mir weg. Und habe gemerkt, das Ding ist halt, gerade im Amateurfeld funktioniert es noch besser, du musst auch irgendwo mental die anderen brechen, indem vorne halt von mir aus 10 Fahrer Rad fahren, aber das Feld hinten nicht locker lässt und du, selbst wenn Lücke nicht schnell schließt, du musst da sein, du musst hinterherfahren, weil irgendwann guckt sich einer um und sieht, okay, das Feld fährt eh hinterher und dann hören die halt auf.
Genau.
Und das ist das, wie du das Ruder beschreibst und das muss halt direkt passieren. Lücke muss halt entweder bei 450 Watt, wenn die vorne fahren, immer noch gehalten werden oder halt dann sukzessive kleiner werden. Ich könnte dieses Suicide-Führung, könnte ich machen.
Ich weiß nicht, als Einzelfahrer bringt dir das natürlich gar nichts.
Ich wollte sagen, sowas könnte ich machen, wenn ich, ne, wir sind lange kein Rennen mehr gefahren, aber sowas könnte ich machen, aber ich weiß genau, dann ist das wirklich eine Suicide-Führung, weil dann ist mein Bein so voll mit Laktat, dass ich am Rand stehe.
Du brauchst dann halt Teamkollegen, die Taktik muss sein, du bückst das so weit zu, dass jemand springen kann.
Ja, ja, ja.
Und wenn der Typ wirklich da vorne 470 Watt gefahren ist, ja, dann musst du hinten 600 irgendwas fahren, damit du da wieder näher rankommst.
Ja.
Und da muss sich halt einer gut genug fühlen, dass er springen kann. Und da ist natürlich, also wir sind da wirklich ein gutes Rennen gefahren für die erste halbe Stunde, da haben wir es dann vermasselt.
Mhm.
Und es fehlt auch so ein bisschen an der Kommunikation und muss auch andersrum sagen, die Saison ist noch so ein bisschen jung. Und ich finde, man muss sich so ein bisschen einspielen. Die Jungs fahren ja auch nur Vollgas da vorne, wenn die das Gefühl haben, da kommt noch irgendjemand, der dann noch was machen kann.
Mhm.
Wenn die denken, in dem Fall ich zum Beispiel, ich hatte mich recht gut gefühlt in dem Rennen, aber wenn du den Lennart aus Ahrweiler nimmst, ja, auf den hätte ich keinen Cent gewettet.
Da würde ich auch nicht gerne Führung
fahren. Da würde ich sofort rausgehen, da würde ich sagen so, ja gut, also lass
dann
den fahren.
Dann war's das jetzt.
Der Typ, der guckt da hinten über Kreuz und der sabbert schon so leicht. Also, aber in dem Fall fehlt halt so ein bisschen auch an der Kommunikation und man muss halt als Team oder wir müssen als Team dann auch ein bisschen früher von Anfang an schon vielleicht nach 10, 15 Minuten sagen, okay, fühlt sich gut, fühlt sich schlecht. Damit jeder weiß, okay, was hat er zu tun? Lohnt sich das vielleicht, die Lücke zu schließen oder ist der Typ sowieso völlig Humus und der andere, den habe ich das ganze Rennen nicht gesehen, also dann brauchst du auch nicht fahren. Also, aber das ist was, was ich so merke, immer Anfang der Saison musste ich ein bisschen einschleifen und vor allem dieses Hinterherfahren ist bei vielen halt noch so, ja, ich fahre hinterher, weil sie das von der Tour de France irgendwie kennen. Yes. Da fahren Leute so, wie heißt der, De Klerk?
Tim de Klerk-mäßig
mit Standgas die ganze hinterher, weil die eine Gruppe kontrollieren, das funktioniert bei einem Kriterium nicht.
Das also, ist
oder bei einem Rundstreckenrennen.
Wir haben auch schon mal gesagt, und das finde ich immer faszinierend am Rundstreckenrennen, wir sind bei 1,5 Stunden Belastungszeit, wir sind bei Over-Under-Belastung und die Kohlendrahtverfügbarkeit ist nicht der limitierende Faktor für eine Performance beim Rundstreckenrennen. Es geht darum, Laktat aufbauen, Laktat abbauen, das möglichst immer wiederholt umsetzen zu können. Und deswegen sind die Rennen auch so verdammt schnell. Das ist wie, ich habe auch schon mal gesagt, Madison-Rennen zum Beispiel, zweier Mannschaften auf der Bahn, es ist immer ein frischer Fahrer da. Deswegen ist immer Zucht drauf. Und beim Crit musst du davon ausgehen, dass immer Zucht drauf ist, weil nie ist einer komplett grau, sondern immer nur, entweder einer hat die Beine gerade zu, der andere hat sie halt wieder offen und dann geht's weiter. Und du musst halt immer schnell reagieren. Ja. Und das heißt halt hohe Intensität
fahren. Bocholt war so ein Rennen, weil es einfach, es war vorne im Wind, weil es relativ windig war, so anstrengend bei der hohen Geschwindigkeit. Aber wenn du hinten im Windschatten warst, war es wieder total easy.
Mhm.
Das heißt, auch da nochmal krass, wie der Typ weggefahren ist.
Ja.
Und also, da musstest du auch die 74 wahrscheinlich so stehen lassen. Weil sonst hast du da auch gar keine Chance. Also, wenn du im Wind gefahren bist, dann hast du schon gemerkt, so, Alter, hier geht gar nichts mehr voran, vor allem auf der Zielgeraden. Und es war halt echt die ganze Zeit schnell und du hast immer das Gefühl gehabt, das wird so jetzt gleich muss es reißen, jetzt gleich muss es reißen. Aber wenn du da wieder im Windschatten warst, dann warst du so, ja, natürlich reißt das eigentlich nicht.
Weil ja, klar.
Hier kannst du wirklich gechillt fahren.
Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Also gerade dann umso beeindruckender.
Da ist ein Rennen wie Fischeln halt zum Beispiel ganz anders, ne?
Ja.
Also ein Rennen wie Fischeln hat mehr Kurven. Da machst du sehr viel noch über die Technik und sowas. Und wenn du dann das richtige Timing für als Team und sowas hast, dann macht das richtig Spaß. Und dann kann halt auch eine Gruppe relativ einfach gehen. Gegen da war es halt was anderes. Aber ja, so viel zu Bocholt war irgendwie, hat Spaß gemacht, ein bisschen gepennt und ja, jetzt geht's weiter im Fischeln.
Also muss noch ein bisschen Teamdominanz kommen im Fahrerfeld.
Es muss ein bisschen Routine reinkommen.
Routine,
nochmal,
ja.
Nachdem im Winter das alle wieder ein bisschen verlernt haben, wieder nochmal so, hey.
Ja, wenn ihr routinierter reinkommt, dann auch als Team da seid, dann ist es auch ganz geil, wenn man so ein Standing hat, dass wenn man vorne in der Gruppe ist und man sieht, oh, kein Kids-Fahrer dabei, dann weiß man hinten auf jeden Fall, passiert irgendwas.
Ja, genau.
Ihr dürft
das darf halt, aber das darf von Anfang an gar nicht passieren. Für uns, also unsere Stärke im Gegensatz zu anderen Teams, liegt halt in der Mannschaft, der Art und Weise, wie wir fahren. Und das ist halt richtig geil, wenn das funktioniert, macht das richtig Bock. Man sieht es auch nach außen, wie das Team dann zusammen funktioniert. Das ist halt nicht irgendwie so, ein Fahrer knallt halt vorne raus und ist halt irgendwie der Stärkste und gut ist.
Ja.
Und es darf uns da eigentlich gar nicht passieren, dass wir in solche Situationen geraten. Und wenn wir in so eine Situation geraten, dann muss halt der Plan B auch nachgeschärft sein. Und das war es halt in dem Fall noch nicht. Und da muss ja ganz klar sein, jetzt, scheiße, ich bin jetzt der Typ, der am weitesten vorne ist, da fährt jemand, ich muss jetzt hier leider ran. Weil wenn ich mich nicht ranmache, dann war es das eventuell.
Bin gespannt, wie es in den nächsten Rennen funktioniert. Gerade halt Fischeln, du hast gesagt, technischer Kurs, viele Kurven.
Ja.
Wir werden das Ganze auf jeden Fall.
Wird es da eigentlich trocken?
Begleiten. Ich hoffe doch.
Ey, ja, dieses, doch, wird es trocken. Dieses Wetter, diesen Frühjahr.
Das ist komplett wild,
Es ist so kalt.
Ja, es ist so kalt. Es sind schon wieder so viele krank auch.
Ja.
Also das ist auch wieder komplett irre. Ja, bin gespannt auf jeden Fall. Wenn es gut funktioniert, Wetter gut da ist, wir werden auf jeden Fall da nochmal Content erstellen, ein bisschen berichten und gucken wir mal, wie das mit den Kurven dort funktioniert. Weil das macht echt Bock, das Rennen, wenn du gutes Bein dann hast und auch Kurven technisch richtig triffst. Apropos mangelnde Team-Performance. Was hältst du von Canyon SRAM, Frauen Lüttich, Bastogne Lüttich?
Ja, da musste, also ich glaube, 4 fahren unter den Top 10 oder Top 11.
Ja, aber auch dann,
Und 2 in der ersten Gruppe, ersten 6.
Ersten 6 und dann halt kein Podium.
Kein Podium, ja, das ist bitter. War nicht so geil gemacht.
Es sah wieder komisch aus, keine Ahnung. Es war ja diese Situation, 5 vor Ziel.
Im Kreisverkehr, wo sich Grace Brown erst einmal gedacht hat, so, ja, das ist mir zu leicht. Ich könnte im Sprint jetzt locker gewinnen, aber ich mache es mir nochmal schwer und fahre im Kreisel geradeaus.
Schön immer eine Offroad-Section eingebaut, aber auch also krass Hinterrad blockiert so ein bisschen, weil einfach gemerkt, okay, Kreisverkehr viel zu Kurve zu eng genommen.
Aber cooler Move von der Kim Katsu, die einfach wirklich gedacht hat, ja, Full Send, ich fahre jetzt hier geradeaus über diesen Hügel sofort drüber. Die hat nicht einmal gezuckt, die so, ja, alles klar, das geradeaus.
Richtig gut.
Dann hätte ich mich an ihrer Stelle aber einfach auch von Grace Brown wieder ranfahren lassen, weil die sind dann so einzeln mit so einem Abstand von 5 Meter.
Ja, das war auch
erstmal am Anfang gefahren, hätte ich auch gesagt, ja, pass mal auf, ey, du hast das jetzt hier gerade ausgelöst.
Ja,
du fährst mich jetzt auch schön wieder ran.
Ja, und gleichzeitig bei vorne Situation, wo ich glaube, Longo Borghini war es, Demi Vollering, Elise Chebby und halt Casaniva Doma drin sind. Also 2 Canyon SRAM-Fahrerinnen. Und was machen die beiden Canyon SRAM-Fahrerinnen? Die fahren auch nicht Full Send vorne, dass man sagt, okay, wir versuchen gerade eine 2-1-1-Situation auszuspielen. Die gucken sich irgendwie an und warten, bis die Gruppe
sofort kommt. Das klingt jetzt so, aber man muss die Beine auch haben. Ich hätte sofort attackiert und versucht, das Ding zu zerlegen.
Ja, du musst, oder
und,
eine,
genau. Weil
eine
du weißt ja, dass Vollering und Longoburgini, die gucken sich auf jeden Fall an, weil die sind sich auch nicht so super grün.
Ja,
und dann hängt die andere noch dahinter. Und bis die anderen 2 wieder rankommen, die sind erstmal grau, die werden erstmal nicht viel machen.
Genau.
Also da musst du, das klingt immer so, ja, da musst du sofort die Gruppe zerlegen.
Ja, aber am Ende hätte man wirklich was machen müssen. Und dann haben die sich halt angeguckt, als wären sie, als wäre es 4 Einzelfahrerinnen. Und dann kam nochmal die Attacke von Casaniva Doma, diesmal wirklich im Casaniva Doma-Style.
Ja.
Also auch so richtig. So eine nicht langsame Attacke, aber irgendwie schon nicht wirklich mit Geschwindigkeit.
Genug,
dann nochmal so diese Welle mitbekommen, nochmal weniger davon distanzieren können und dann eigentlich perfekte 600 Meter vor Ziel mit einem perfekten Sprint, den ich anfahre, für die alle anderen.
Ja, das war so ein bisschen weird. Man muss auch überlegen, war natürlich ein hartes Rennen und die Beine waren wahrscheinlich nicht mehr da.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das kann man sicherlich noch ein bisschen besser machen, aber man sitzt natürlich immer dann hier so auf so einem bequemen Sessel hier und habe gerade erzählt, wie wir es in Bocholt verkackt haben.
Wir wollen ja alle daraus lernen. Ich meine, Radsport besteht ja hauptsächlich daraus, so ein bisschen, bis auf Robin Williamson, dass man meistens verliert.
Ja.
Oder halt überlegt, was hätte man besser machen können oder nicht so erfolgreich war, wie Maximum erfolgreich sein
Ich finde, Radsport ist einfach, habe ich hier, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ein bisschen wie Spieltheorie. Das hatte ich, ist ein Fach, was ich im VWL-Studium hatte, hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ja.
Immer dieses, wenn das Verhalten ist ein, dann das. Und das ist halt so, also das war wirklich in der Uni mal ein Fach, was mir Spaß gemacht hat. Und das kannst du halt immer wieder anwenden. Und vor allem in solchen Konstellationen. Aber es ist immer wieder auch erstaunlich, wie es gibt ja auch verschiedene Denktypen, die rationaleren und die emotionaleren. Ich meine, Cassia sagt ja immer, sie muss mit dem Gefühl fahren, was ich jetzt das extreme Gegenbeispiel wahrscheinlich nicht verstehen kann. Also ich fahre halt
du die zahlengetriebener Optimist und ich.
Oh, also ich bin in Bocholt einmal kurz solo gegangen.
Was? Warum?
War super. Da habe ich so eine Kurve richtig gut erwischt, bin ich so innen rein.
Wollen wir mal sehen.
So Finn gerufen, so innen. Dann hatte ich irgendwie viel mehr Schwung noch so, gut, das rede ich einfach mal an, bin es vorbei. Und dann war halt so niemand dran. Dann ging ich so auf der Zielgeraden und dachte mir so, Beine fühlen sich gut an, aber es ist ja völlig sinnfrei, was ich hier mache. Klar. Und habe mich dann relativ schnell wieder einholen lassen. Und dann kam nur Finn an und so, was soll das denn? Und ich so, ich weiß genau, ihr habt alle gezittert, dass ich das Ding jetzt durchfahre.
Genau.
Nächsten anderthalb Stunden, ihr wisst, ich hätte es gekonnt.
Da kommt er zurück.
Ja, das hat sich auch jeder gedacht. So. Ich hatte ja gehofft, dass da vielleicht so ein oder zwei Leute mit so dazukommen. Aber das war völlig sinnfrei.
Wenn du es weißt, deine Beine es wissen und das ganze Feld es weiß, dass du wieder zurückkommst.
Ich wieder so, ja.
Aber so, war nur ein Joke, Spaß. Spaß, Leute, Spaß.
Ich habe euch nur vom Haken gelassen.
Okay, stark.
Ja. Aber Lüttich, zurück zu Lüttich.
Wir können jetzt den Übergang machen von Solofahrt zu Solofahrt.
Genau, von Solofahrt zu Solofahrt. Ich habe erstmal eine Statistik. In den letzten 14 Monumenten, die letzten 14 Monumente wurden immer von Pogacar oder Van der Poel gewonnen, außer zweimal. Und das eine Mal nur, weil Van der Poel Philipsen angefahren hat. Ja. Und das andere Mal ist Dylan van Baarle Paris-Roubaix 2022.
Krass.
Ansonsten kannst du davon ausgehen,
krass,
dass diese Monumente, ich habe es jetzt gerade erstmal nochmal abgezählt von Hand, bin mir nicht ganz sicher, ob es 100% stimmt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es in diese Richtung geht. Es ist schon krass, dass zwei Fahrer die ganzen Monumente unter sich aufteilen.
Tja.
Und Van der Poel war zwischendurch habe ich gedacht, Junge, steig jetzt aus, versau deine Statistik nicht. Als er so auf dem Weg war, sein schlechtestes Monumentergebnis in Ewigkeiten zu erzielen. Ja, und dann
aber dann waren die Autos ja da.
Und dann gab es einen Massensprint in Lüttich.
Ja, aber dazwischen waren ja die Autos da. Haben
ja
geholfen.
Ja, das war so ein bisschen.
Das war ein bisschen komisch.
Ja.
Also ich
habe ehrlich gesagt nicht richtig mitbekommen, wo er dann herkam. Ich habe dann erst wieder gesehen, Pidcock, Van der Poel und noch zwei andere, die dann da relativ aus dem Nichts wieder rangefahren sind. Yeah. Aber dann ist das ganze Ding ja auch nochmal weiter zusammengelaufen.
Ich glaube, es war La Redoute, glaube ich, hat es ja so auseinandergefuddelt. So, dann hast du dann irgendwie die Phasen danach gehabt. Ich glaube, de Côte de Forge oder so kommt es ja danach.
Roche au Faucon.
Das ist dann ganz am Ende, genau. Und da war schon dieses Auseinander, also vorne war schon diese Gruppe geteilt. Und Pidcock hat ja gesagt, oder das Ding in die Hand genommen und gesagt, okay, ich habe jetzt noch ein gutes Bein, ich muss irgendwie was machen. Und ist dann in so einer Zweier-Dreier-Konstellation die ganze Zeit gefahren und da saß halt hinten schon Van der Poel, auch am Anstieg, da habe ich schon zu Kumpels geschrieben, oh, das war's mit Van der Poel, heute ist doch nicht mit ihm. Dann meinte er so, ja, abwarten, weil so richtig vom Gas ist er nicht gegangen. Und dann hast du halt wirklich diese, ich glaube, nach Roche au Faucon oben halt das Flachstück. Und da sagst du halt auch, kamen die auch dann wieder.
Ja.
Also Pogacar war da schon längst raus und dann sagst du halt, kamen
das ist eigentlich das geilste Stück im ganzen Rennen, finde ich. Dieses räudige, wellige oben drüber, weil da fährt sich das dann immer so übelst eklig auseinander.
Ja, aber wenn du dann halt mit 15 Mann hinter den Autos wieder ranfahren kannst, na, logischerweise ist das dann auch eine riesen Diskussion wert, weil Pidcock die ganze Zeit da von vorne Ack hat, das Ding halt irgendwie dann versucht zu schließen.
Ja.
Nach diesem Sturz war es dann, ne? Was war?
Ich glaube, ich habe vorgespult in der Wiederholung, merke ich gerade. Also den Teil. Okay.
Deswegen waren die halt alle geteilt.
Ich habe mich natürlich wie ein Trottel bei Instagram gespoilert und als der dann La Redoute losgefahren ist, dachte ich so, Ich kannte aber 2 und 3 nicht und alles andere, aber ich dachte mir so, ja, toll.
Das ist halt so geil, ne? Du siehst halt einfach La Redoute Van der Poel attackiert und du weißt genau, alles klar, das war jetzt
Pogacar.
Pogacar, sorry. Und du hast halt 3 Sekunden gesehen und weißt genau, wie das Rennen ausgehen wird.
Healy fand ich krass. Healy fährt danach richtig krass los und wird dann übelst gedroppt. Und dann dachte ich so, was ist da denn los gewesen?
Ja, auch im Finale dann nochmal. Also so richtig, so dieses, weiß ich auch nicht.
Healy ist ein krasser Fahrer, der hat so, der kann so ein paar Sachen, kann der richtig krass, aber manchmal explodiert er auch übel.
Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er da so ein bisschen, Casanova-Bodoma-Style, auch so ein bisschen zu emotional fährt.
Ja, der weiß halt, glaube ich, sehr um seine Körpergröße und seinen CDA.
Ja.
Und wenn der halt irgendwie bei einer, keine Ahnung, 2-3% Steigung, wo du relativ schnell fährst und der Typ vor dir fährt und du siehst den Kopf nicht mal mehr von hinten, dann denkst du dir auch so, Alter, fuck das jetzt ab hier. Weißt du, du musst da hinten übelst ackern, obwohl du im Windschatten fährst.
Wie so eine Pockkugel dann vorne von
vorne
den Schultern
hier
versteckt.
Hier das Radio vorne drin und alles auf Aero getrimmt und dann ault er da los, das ist schon...
Da siehst du da so ein bisschen was von Oberkörper und der ganze Pockhelm vorne
von der
Schulter
versteckt. Wenn du nicht so richtig scharf stellst, denkst du auch mal so, warum fahre ich gerade Führung? Und dann guckst du wieder so leicht runter und denkst, ah ja, da ist ja noch einer.
Wenn du nicht so richtig scharf stellst.
Wenn du so ein bisschen grau bist, denkst du, was mache ich in der Führung?
Warum habe ich so viel Wind?
den fand ich auch krass bei dem Rennen. Der ist letztes Jahr schon gut gefahren.
Ja, und Amstel letztes Jahr noch.
Und dann Shoutout Romain Bardet. Hat er
ja,
gut durchgezogen.
Voll.
Du siehst da immer irgendwie, denkst immer so, oh, wenn er jetzt noch ein bisschen fester tritt, dann bricht irgendwie aus der Hüfte so der Oberschenkelknochen
raus.
Dann denkst du so, oh, mit jedem Tritt hast du ein bisschen Angst, aber da scheint ja richtig was aus den Beinen zu kommen auch.
Bardet auch, glaube ich, so sein dritter Lebensfrühling, was so Form angeht, oder? Also, was im Radsport
angeht. Ja, so ganz früh.
Genau.
Ganz früh, erste Mal, dass er mir aufgefallen ist, war beim Amstel Gold Race. Da war der da war der die ganze Zeit irgendwie solo unterwegs und wollte irgendwie so nicht tot gehen.
Mhm.
Dann hat er eine Zeit lang zwei Tourpodien gehabt. Mhm. Einmal Zweiter, einmal Dritter, glaube ich.
Ja.
Dann so ein bisschen, und das ist jetzt bei DSM wieder so ein bisschen zurückgekommen.
Ja. Ja, ja, ja.
Und der wird beim Giro auch gut fahren. Und der ist auch direkt von Tour of the Alps gekommen. Also das ist ja auch mal ganz interessant, wer kommt von Tour of the Alps zu Lüttich und wer nicht. Und
war ja auch erstmal in Ordnung, Tour of the Alps, auch ganz gute.
Tour of the Alps war auch in Ordnung, genau.
Gute Akzente gesetzt. Fährt jetzt ein Giro, bin gespannt.
Ja.
Also, keine Ahnung, ich bin mittlerweile so weit, ich traue dem nicht mehr die 3 Wochen zu, irgendwie, keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht, manchmal vielleicht doch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so vielleicht eher so eine Woche oder halt wieder so ein Tagesdinger. Aber Bardet, wie schon gesagt, dritte Mal wieder in seiner Karriere jetzt in Shape.
Ja, aber der ist auch nochmal Sechster bei der Tour geworden 2022. Ne? Also ich traue ihm schon noch die 3 Wochen zu. Vor allem sieht er halt jetzt wirklich wieder sehr stark aus. Mhm. Keine Ahnung, ob es ein bisschen Frühform ist.
Nein, der sah noch nie stark aus.
Ja, okay. Sah effektiv aus.
Effizient.
Ja, auf jeden Fall kommt er mit guter Form zum Giro. Mhm. Und ich würde sagen, wir leiten jetzt mal, wenn du nichts hast, so ein bisschen nochmal zu dem Thema zurück von letzter Woche und dann in das andere Thema rein.
Ich würde nur einmal kurz weiter nochmal ankurbeln wollen, die Petition für holt Tim Thorn-Teutenberg zu den Profis.
Ja, das ist meine andere Überleitung, die du mir jetzt hier stellst.
Ah, scheiße.
Also da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich wollte jetzt einmal kurz sagen, ich habe bei Tadej Pogacar mal reingeschaut in seine File, also lädt leider ohne Watt hoch, aber einfach zum Thema Trittfrequenz. Und hab mal geschaut, was fährt der Typ denn eigentlich, was ist so seine präferierte Trittfrequenz. Du siehst ganz klar, wo er losgefahren ist. Auf einmal hast du halt eine höhere, gleichmäßige Trittfrequenz. Mhm. Und der fährt halt die ganze Zeit mit eigentlich Strich 100 RPM.
Ja,
also
das ist
so hat mir so einen Abschnitt genommen, wo er durchgängig treten konnte, 7 Kilometer, 0,3% im Schnitt Steigung, Strich 100 Average. Und dann nochmal so ein weiterer Abschnitt, auch 100er Average.
Der sieht auch so, wir haben schon mal über dieses schöne...
Die sieht so flüssig aus und ich krieg richtig Bock, Envy-Laufräder zu kaufen, wenn ich diese Sache immer von der Seite sehe.
Wow, Marketing gewinnt. Also,
ja, ist wirklich so, aber auch eine Colnago, ich habe es auch nochmal, Fun Fact, Colnago hat den Umsatz und den Gewinn richtig krass gesteigert in den letzten 3 Jahren, also richtig krass,
vorstellen.
Da gab es einen Artikel.
Ich finde auch, seit den C58er Muffenrahmen weg sind, finde ich es auch wieder...
Ich könnte mir vorstellen, Colnago zu fahren auf
ich find's
einmal.
Auch fancy.
Und ich dachte, und ich weiß noch, dass vor 3 Jahren im All gesagt haben, oh, die Colnago-Räder sind so scheiße.
Fährst
rückwärts. Kannst die Tour nicht mitgewinnen.
Ja, ja.
Lustigerweise hat man da die Tour gewonnen mit diesen Rädern und jetzt hat man die Tour nicht mehr gewonnen.
Ja,
also aber so das Colnago mit der Dura Ace und den Envy-Laufrädern, dann vor allem, weil dieser Pogacar da so drauf sitzt und es gibt dir das Gefühl, wenn du das Ding fährst, dann hast du auch so Schub.
Es gibt auf jeden Fall.
Wenn ich das Ding fahre, dann sehe ich eher aus wie Bardet.
Es gibt auf jeden Fall einen deutschsprachigen YouTuber, Richard Tobi Fahrrad, wie auch immer es heißt, mit Tobi, der auf jeden Fall Fan ist von Colnago, der dir wahrscheinlich jetzt maximalen Support gibt. Ich kenne ihn erstmal kennengelernt vor 9 Jahren oder so. Und ich glaube, seit 9 Jahren hat er auch immer parallel noch einen Colnago nebenher laufen.
Krass.
Zu jedem Bike.
Das ist hier übrigens kein gesponserter Colnago-Beitrag. Es ist mir nur einfach aufgefallen.
Nee, aber sollen sie machen. Gib mal Bike, Bruder. Colnago, gib mal Bike.
Ich würde es mal testfahren, würde ich sagen, ja.
Würde ich auch machen.
Bin ich nicht abgeneigt. Aber da auch krasse Umsatzsteigerung, krasse Gewinnsteigerung. Und das zeigt mal wieder, wie sich Sportsponsoring, oder in dem Fall natürlich ist es auch ein logisches Sportsponsoring, aber wie sich das auswirken kann.
Wo wir auch ganz kurz beim Tritt waren, ich wollte auch sagen, hat dieses Flowige, wie wir es schon mal gesagt hatten, bei Wout van Aert, als er die Bretagne-Etappe gewonnen hatte bei der Tour, der Solofahrt, 3 vor Ziel, wo dieses auch diese 100, 105er Kadenz fährt, kannst ableiten, 430, 440, 450 Watt.
Du siehst die Power, aber du siehst nicht das Gestampfe.
Genau, genau. Du siehst nicht das Geaule. Genau. Du siehst nicht den Van Zevenand in diesen 430 Watt. Aber ganz kurz, Lütti, was soll Lütti, ne? Ja. Was war das denn im Finale nochmal? Hast du es gesehen? Van der Poel sprintet, hat so ein bisschen auch früh das Bein fallen lassen.
Und dann am Ende nach dem Zielanlauf,
und
wo
dann
die sich dann da
verfehlt, so einen Tigersprung gemacht, auf, keine Ahnung, so eine 5. Und dann nach rechts von Seven, dann fast in die Bande geklopft.
Jo, das war krass.
Also, unnötig nach dem Ziel.
Ich würde mich auch nicht trauen, mehr als 1,5 Meter an Van Leeuwen nachher zu fahren. Du weißt nicht, wo der Oberkörper hin ausschlägt.
Ja. Genau, du könntest so, wie so ein Pendulum, wo man spontan nach links ausschlagen, der Kopf.
Aber der ist immerhin im Sprint ja schon sogar Vierter geworden. Ne?
Ja.
Muss man auch erstmal machen.
Ja, voll. Van Leeuwen ist wie so ein
ist ein guter Fahrer. Also ich hatte damals, als der erste U23 war, ständig viel mit ihm in Kontakt, um ihn zu Leopard zu holen. Der ist dann allerdings der ist dann leider zu schnell gefahren bei dem Giro Valle d'Aosta und ist dann direkt zu Quickstep als Sergio.
Ah ja, okay.
Das war natürlich, aber guter Typ an sich auch, aber leider irgendwie ein bisschen strange Fahrweise.
Kann es sein, dass es ein Trick ist, um sich im Feld einfach ein bisschen Position
zu
verschaffen?
Ja klar, das ist ja das, was ich auch manchmal sage. Manchmal verhalte ich mich im Feld vor so einer Kurve, dann weiß ich auch, lasse ich die Leute nicht so richtig wissen, in welche Lücke ich jetzt rein möchte, aber ich mach's halt nicht so mit dem Oberkörper. Für den, der macht's halt anders. Der fährt mit dem Fahrrad geradeaus, aber mit dem Oberkörper.
Der wühlt sich mit dem Kopf, mit dem Oberkörper wühlt er sich halt so frei.
Es ist so ein bisschen russisches Roulette.
Das könnte ja alles passieren.
Belgisches Roulette.
Belgisches Roulette, das könnte ja alles passieren, Leute.
So, jetzt müssen wir wieder den Faden hier finden. Ja. Auf der Liste, genau. Tadej Pogacar, letzte Woche darüber gesprochen, über Trittfrequenzen.
Ja.
Weil wir eben noch das Thema Stages Power Meter hatten. Ich habe eine Meldung gelesen, dass Stages mittlerweile dann, glaube ich, pleite ist, kam jetzt eine Meldung.
Okay.
Wahrscheinlich ein Grund, weil viele Hersteller jetzt auch einfach selber Powermeter oder weil Shimano ein eigenes Powermeter hat, die Leute specken dann einfach irgendwie ihre, oder die Brands specken ihre Räder mit Shimano-Gruppen, dann ist das Powermeter direkt dran und es wird immer schwieriger für einzelne Powermeter-Brands zu überleben. Ich glaube, die suffern alle so ein bisschen. Man muss natürlich auch sagen, Stages, also zumindest aus meiner Erfahrung, war immer so ein bisschen tricky am Anfang.
Hast du schon gesagt.
Batteriefach so ein bisschen undicht, dann war die Batterie schnell leer. Ja, und da supportet nur der Aufruf, supportet eure local Powermeter-Hersteller. Wir haben hier in Deutschland 2 Stück mit SRM und Power2Max. SRM ist sicherlich die Nobel-Variante, Power2Max, aber richtig geiles Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, absolut. Wir hatten eine Insta-Nachricht auch, wo jemand uns schickte, der hatte irgendwie 3 Powermeter, einen Quark, einen Power2Max, noch irgendwas und irgendwie zeigt jedes unterschiedlich an, also auch extrem unterschiedlich. Er sagt, wäre wünschenswert mit meinen Gravel-Daten, wenn ich die hätte, aber wird wohl nicht sein und hat auch einen Power2Max und ich habe auch halt geraten, so, ja, guck dir vielleicht einen Ergometer, hol dir einen Ergometer, mach eine fixe Leistung, stell sie dir ein, 200 Watt, keine Ahnung. Prüf deine Powermeter und orientier dich vielleicht so ein bisschen, wenn du dem auch eine gewisse Gewichtung schenken kannst, dem Power2Max zu, weil das ist auch mit irgendwie technisch Preis-Leistung auch funktioniert mit am besten einfach.
Ja, aber es ist einfach, das wird jetzt nerdig, aber ich glaube jetzt werden wir korrigiert werden, aber vom Aufbau des Powermeters an sich ist das und auch das SRM sind die technisch am saubersten lesen und die anderen sind irgendwie zweckentfremdete Kurbeln mit einem Powermeter, was halt vom Ansatz her tendenziell nicht so passend ist für eine genaue Messung.
Ja, da fällt mir gerade ein, ohne Scheiß, könnte mal, sorry für meine Wortwahl, aber trotzdem, schreibt mal sonst gerne auf Feedback, ob ihr euch das mal wünscht, dass wir über so technische Sachen mal, also Powermeter, da haben wir immer wieder reingebracht, ob wir sowas mal sprechen sollen.
Nicht über Technik.
Nee, ich würde mir
du
halt
über
ein bisschen,
Technik.
Ich würde mir so ein bisschen halt auch nochmal Expertise reinholen. Nee, ob wir mal darüber sprechen sollen, bezüglich auch Powermeter, was sie wirklich dann messen, was man beachten muss und vielleicht auch so ein bisschen da, was man orientieren muss. Was ist zum Beispiel ein Pedal-Powermeter, wenn ich mir jetzt die Garmin-Pedale hole oder andere Pedale, was missen die eigentlich? Was ist da vielleicht potenziell das Problem daran? All solche Sachen.
Ja, wir zwar ein Technik-Podcast, wäre super. Wir haben es ja letztes Mal schon besprochen. Also ich bin mir sehr bewusst, dass ich ein schlechter Techniker bin. Lass die Finger davon. Du bist ja auch bewusst, dass du wahrscheinlich ein besserer Techniker bist als ich, aber immer noch nicht gut. Aber du machst einfach. Genau das gleiche wie mein Teamkollege Cedric. Liebe Grüße an der Stelle. Der macht auch einfach. Und keine Ahnung, was der da macht, aber das Rad fällt die ganze Zeit auseinander.
Habe ich einen Podcast erzählt?
Ich finde das mutig, muss ich sagen.
Ja.
Ich hab, Respekt an euch beide.
Danke. Ich hab mein Equipment wieder ausgestattet. Nach Trucker wird es auf jeden Fall geupgradet. Denn ich hatte nämlich, bevor wir jetzt das Thema nochmal weiterleiten, jetzt muss ich dazu was sagen. Und zwar, ich habe ja das Powermeter nicht fahren können. Ich hätte ja in Steinfurt keine Leistungsdaten. Und weil ich 3 Tage vorher festgestellt hatte, dass an meinem Kettenblatt ungefähr so 4 Zähne fehlen. Aber so ganz glatt fehlten. Die sind nicht abgebrochen. Ich so, was ist denn das für eine Kacke hier? Das kann doch nicht sein. Ich habe das doch gar nicht so lange. Und da fehlten mir halt diese 4 Zähne, sind aber echt so, die 2 äußersten von den 4 waren so halb noch da und die 2 mittleren waren wirklich komplett runtergefräst. Das heißt, es war sehr, sehr gleichmäßig an einer bestimmten Stelle. Und da habe ich die Kurbel rückwärts gedreht und dachte mir so, hey, wo kann das denn sein? Wo kommt denn irgendwie der Kontakt zustande? Wieso sind diese 4 Zähne so weg? Das war ja bestimmt nicht vom Hersteller so vorgesehen.
Weight saving.
Genau. Und dachte mir so, deswegen erklärt, warum ich letztens im Antritt auch mal kurz dachte, die Kette springt runter. Ganz gefährlich sowas, Leute. Checkt bitte eure Kettenblattzähne. Wenn die Kette abspringt im Vollsprint, dann macht er nicht mehr viel.
Ja.
Auf jeden Fall festgestellt, dass ich lateral etwas Spiel hatte in der Kurbel.
Lateral.
Mhm. Das heißt, wenn ihr von oben runterschaut und runtertritt, dass quasi das Kettenblatt sich so ein bisschen rechts und links mitbewegt. Dass man oben auf das Kettenblatt guckt und so ganz leicht einfach da so eine leichte Welle entsteht. Erstmal, wenn ihr den runterdrückt, verbiegt ihr das ganze System, wenn da halt Spiel ist, weil jetzt Hintergrund, mein Innenlager einfach mit der Zeit so ein bisschen mal einen weg hatte und dann einfach ein bisschen Spiel darin war. Ja, auf jeden Fall hat das, sag mal, gute 2000 Kilometer jetzt funktioniert, bis dann irgendwann immer in der gleichen Position beim Drauftreten in 3-Uhr-Stellung, 90 Grad nach vorne, ich dann es schaffe, das Kettenblatt in dem Moment zu verwringen, zu verdrehen und die Kette seitlich drüber läuft und dann seitlich die Zähne abschubbert. Was ist das denn?
Sag doch jetzt nochmal bitte, nachdem wir auch diesen Teil gehört haben, ob ihr wirklich diese mit den Technikfolgen von uns hören wollt oder ob ihr jetzt abgeschreckt seid.
Wir machen einfach ihr auch und dann gemeinsam, ja, wir erarbeiten uns gemeinsam
Learning
eine Lösung.
By doing, ne?
Ja, genau.
Ja, schön. Gut, dann hast du gerade Trucker schon angesprochen. Kleiner Ausblick für Trucker. Wir sind jetzt in der nächsten Woche in Spanien, in Girona und fahren beide das 100er, ne? Ja. Du hast dich nicht für die 560er noch spontan umgemeldet.
Ich wollte jetzt gucken, was noch kommt.
Nein, okay, nein, dann beide das 100er. Werden da auch wieder einen Vlog und beziehungsweise 2 Vlogs rausbringen zum Rennen und allgemein einfach was zu dem Thema. Und ja, ich freue mich darauf, mal wieder ein etwas anderes Rennen zu fahren. Und wird wahrscheinlich Belastung so zwischen 3,5 und 3,45, je nachdem wie die Bedingungen sind, mit 2 richtig miesen Anstiegen am Anfang. Ja, ich bin gespannt.
Mitte der Woche ist noch das Ultra, aber die großen Rennen sind die 360er und die 560er Rennen und wir haben auf jeden Fall zahlreiche Science-Athleten in allen Rennen mit dabei, deswegen können wir nächste Woche mal ein bisschen reporten, was alles passiert ist, auch auf den 200er-Distanzen und ich habe schon diskutiert mit unseren Fahrern, auch mit Sepp und so. Es wird halt Mitte der Woche auch regnen und es wird jetzt auch aktuell gerade regnen, das heißt, die Streckenbeschaffenheit ist nochmal langsamer als ohnehin schon. Das wird ich weiß nicht, vielleicht haben wir Glück am Wochenende mit 100er, aber für die Ultrafahrer ist das
echt. Ich war 19 mm Straßenreifen, glaube ich, mit 9 Bar. Das wäre doch mal eine geile Challenge für dich, fällt mir gerade ein.
Hör auf, geh mir weg mit deinen Challenges.
Oh, Challenge, ja gut.
Geh mir weg mit deinen Challenges.
Gute Überleitung, was mit der letzten Challenge passiert ist, könnt ihr euch heute im Vlog anschauen.
Das ist richtig.
Ob das so gut gegangen ist.
John Mefott damit.
Ob das so gut gegangen ist, who knows. sag mal, es ist noch okay. Der Schaden, der entstanden ist, ist mittelmäßig. Aber mehr sagen wir jetzt an der Stelle.
Den gebe ich gleich weiter.
Mehr sagen wir einfach nicht. Sondern jetzt kannst du deine Überleitung zum Tim Thorn-Teutenberg geben. Und das passt dann auch super in Richtung unseres Themas für heute.
Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte einfach nur sagen, der hat schon wieder ein Rennen gewonnen. Bei der Tour de Bretagne, die erste Etappe. Ich muss zugeben, ich habe es aber, jetzt musst du mir sagen, ich habe es mich nicht gesehen.
Kann man aber nicht sehen.
Okay, wusste nicht. Also
glaube ich nicht.
Wollte gerade sagen, bitte nehmt den Fahrer mit in die World Tour. Und mir aufgefallen, wir hatten eine deutsche Woche, ne? Eigentlich ganz gut. Tour de Bretagne gewinnt Tim Thorn-Teutenberg. Erste bei Rundfahrt 2.2 der Frau.
Ich bin gespannt, was noch kommt.
Corinna Lechner.
Ja, du hast aber gerade Pro Cycling Stats
absolut aufgemacht. Und ich hatte nochmal bei Tour of Turkey, Etappe 2 gesehen, Max Ganter gewinnt, vor Henry Ulig, deutsches Podium. Das war nochmal so ein Side-Fact, den ich reinbringen wollte.
Schon.
Und nächste Woche, Mittwoch ist Frankfurt-Eschborn. So.
Bin ich mal gespannt, wer da gewinnt aus Deutschland. Überleitung von Tim Thorn-Teutenberg zu Lars Teutenberg zum Thema Low Cadence und High Torque. Wir gehen eine Generation hoch.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, du machst Tim Thorn, Torque.
Nee, so. Okay. Also ich bin kein Freund von schlechten Wortwitzen.
Okay.
Aber großer Freund von High Torque Training, über das wir heute sprechen wollen, weil wir haben im letzten Mal schon gesagt, fahrt mit einem höheren, mit einer höheren Frequenz, aber auf der anderen Seite müsst ihr das halt auch in einem
Training. Trainiert auch mit Niedrigen.
Ja, ihr müsst es auch mal integrieren ins Training, dass wenn ihr das braucht, und das werdet ihr sicherlich auch brauchen, dass ihr es könnt.
Mhm.
Jetzt weiß ich halt, dass Tim das viel gemacht hat. Ist jetzt mal hier unser Case Study, n gleich 1, Proof, es funktioniert. aber sein Vater, Lars Teutenberg, ein großer Freund des High-Talk-Trainings ist und auch sehr viel drauf schaut, was bei den Leuten, die er coacht, was die im Bereich Talk so machen. Und
du hast vorhin schon was reingeworfen. Hast du denn Trainingseinheiten explizite von ihm, die er mal empfohlen hat oder generell aus der Vergangenheit das, was wir als Talk oder noch früher K3-Training kennen?
Klar, da habe ich die bekannte SRAM-Batterie-Trainingseinheit.
Die was bitte?
Die SRAM-Batterie-Trainingseinheit. Das ist früher, als er bei Canyon SRAM sportlicher Leiter war, hatte den Mädels immer die Batterien geklaut. Weil die konntest du ja einfach auch abbauen bei der E-Tab.
Ja,
und dann bleiben die halt auf dem großen Blatt und wurde halt, das hat er immer wieder gemacht, immer wieder die Batterien eingesammelt, ich so, kehr damit und dann bleibt man halt auf der Scheibe. Kann man nur noch hinten schalten.
Was ist das für ein geiles Wording? Die Batterieneinheit.
Ja, das ist einfach mal auch beim, dafür ist er bekannt.
Ja, aber beim DI2 schalten wir hinten das Kabel rausziehen. So.
Oder sowas, ja.
Einfach mal, jetzt doch bitteschön, der Gang.
Aber dann baumelt das da rum und wenn du dann choppst du das auf einmal ab. Also ist auf jeden Fall sicherer. Und man merkt es, glaube ich, auch nicht so schnell. Das heißt, wenn er das mal wieder heimlich gemacht hat, auf jeden Fall wollte er halt damit bezwecken, dass die Damen da auch in einem höheren Talk-Bereich fahren, weil die es eigentlich richtig machen, sage ich mal, oftmals. Das ist ein bisschen mehr Piddeln. Ansonsten habe ich jetzt gar nicht so viele spezifische Einheiten.
Ja, das ist eine Ekel-Einheit von reingebaut. Das hat 2 Minuten.
Ja, das war jetzt keine spezielle, die ich irgendwie von Lars habe, aber es gibt verschiedenste Einheiten, die man trainieren kann. Also wir können ja mal ein bisschen durch die Zonen durchgehen und dann gebe ich das Wort an dich ab. Kann ich eigentlich jetzt schon machen. Welche Einheiten in welchen Zonen mit einem hohen Torque, also einer niedrigen Kadenz, siehst du denn?
Warum gehst denn du jetzt eigentlich?
Ciao.
Bitteschön. Zonenabhängig, ganz entscheidend. Intensitätenzonen mit Torque nochmal zu differenzieren, weil das hat nochmal andere Effekte. Prinzipiell, du kannst Folgendes machen. Du kannst sagen, du gehst Lit-Training mit Torque. Okay, können wir machen. Wir haben schon mal gesagt, das ist das. Und letzte Woche auch nochmal. Es ist ein bisschen, heute ist ein bisschen wirklich Voraussetzung, dass ihr letzte Woche gehört habt. Deswegen, falls jetzt irgendwie jemand hier quer einsteigt, hört mal bitte auf jeden Fall letzte Woche rein. Bezüglich der Wie kommt Leistung zustande Folge und es ist dann im Low-Intensity-Bereich, wenn wir dann mit High-Talk arbeiten, dann ist es eher vielleicht so eine Art herabgesetztere Sauerstoffumsatzrate, da würde ich gar nicht so groß den Vorteil sehen, zu sagen, ich fahre jetzt auch im ganzen Tag im High-Talk-Bereich und nur in einer Lit-Zone von bis 170 Watt oder so, weil dann ist einfach nur der metabolische Output ein bisschen geringer. Keine Ahnung, kann man vielleicht auch irgendwo diskutieren, aber das ist erstmal nicht das Entscheidende, sondern haben wir halt die Möglichkeiten wie früher klassisch K3-Training, High-Torque, Low-Cadence, irgendwie 50er, 60er Trittfrequenz bei Sweet-Spot-Intensität. Was passiert bei Sweet-Spot? Wo sind wir da physiologisch, Lenny?
Physiologisch, bei Sweet-Spot.
Ja.
Wir bauen relativ viel Laktat auf und bauen relativ viel Laktat wieder ab.
Sie, genau. Also wir sind immer noch in einem grünen Bereich, was Laktat Aufbau zu Abbau, also Netto-Laktat quasi, Netto-Laktat-Aufbau ist. Und haben dennoch eine hohe Laktat-Abbaurate und eine hohe energetische Umsatzrate. Deswegen auch die Idee, das im Double-Threshold-Modell für die Norweger und sowas einzusetzen. Das jetzt kombiniert mit High-Torque ist relativ spannend, weil wir versuchen dann so ein bisschen das Ganze Richtung erhöhtes Drehmoment zu bringen. Wir haben letzte Woche gesagt, wir würden aber Laktatabbaurate eventuell bevorteilen, wenn wir eine höhere Kadenz anschlagen. Mhm. Das heißt, kann sein, dass wir mehr Laktat produzieren und weniger abbauen. Deswegen muss man es vielleicht auch mal ein bisschen mit Laktat messen. Kann übrigens auch der Grund sein, wenn Leute Sweet-Spot-Intervalle mit K3 fahren, dass sie oben ankommen und sagen, boah, das war aber anstrengend.
Ja.
Und wenn Laktat misst, dann bist du auch bei 5,8 und würdest sagen, ah, warte mal, das war auch vielleicht gar nicht Sweet-Spot. Mach mal vielleicht untere Sweet-Spot bei K3-Training, weil Laktatabbaukapazität ein bisschen herabgesetzt ist.
Hm, ja.
Wir haben ja auch gesagt, wir kontrahieren sehr stark den Muskel. Heißt wiederum, jeder einzelne Tritt hat mehr Okklusion, also Verengung der Blutgefäße. Und das sorgt dafür, dass es auch nur so ein bisschen halt einfach Sauerstoffverfügbarkeit herabgesetzt ist und Laktat mehr im Vordergrund steht.
Gibt es dazu mal so richtige Studien, dass man randomisiert mal fährt, Low Cadence, High Cadence, gleiche Intensität, Laktat vergleicht und es aber auch so mischt, dass es nicht irgendwie sagt, wir haben vom ersten zum zweiten Intervall irgendwie mal eine höhere Effizienz?
Das war ja so ein bisschen, was ich letztes Mal mitgebracht habe mit dem Steady State. Ne? Also wir haben eine hohe Laktatabbaurate und Steady State bei 105er Kadenz und bei 60er Kadenz war es eher dann halt geringer. Also höhere Laktatkonzentration, irgendwie 5er Werte, 5, irgendwas Millimol, aber auch höhere Abbaurate und deswegen konnten die Athleten das auch gleichmäßig halten. Für eine Performance im Wettkampf, super, fahr so den Anstieg, fahr mit einer hohen Kadenz, fahr Pogacar-like, wenn du halt einen Ausreißversuch machst, fahr im Training vielleicht aber dann, wenn du mal K3 Sweet Spot fahren möchtest, wir kommen gleich mal auf die Vorteile zu sprechen, fahr dann aber aufgepasst, etwas ruhiger in der Intensitätenzone, dass du vor allem merkst, ich bin dennoch in einem Bereich, wo ich jetzt alles super unter Kontrolle habe, ich kann ausreichend Laktat abbauen, wir gehen jetzt nicht mit der Zeit sukzessive irgendwann die Beine krachen. Ja. Ich habe eine Studie mitgebracht von Amy M. Taylor Mason und sie. Es wird ja auch alleine, also nix et al. Und das muss ich sagen, ist so eine Kritik der Studie. Schreibt wirklich in der Diskussion, in meiner Studie habe ich herausgefunden, dass. Das habe ich selten gelesen. Also,
das ist der Einstieg.
Am Ende so. Also, zum Beispiel in der Diskussion, although my study was aimed primarily at determining the effect of blah, blah, blah. Also my study schreibt ihr wirklich. Na egal. Es geht so ein bisschen um
Ergänzung. Was soll er sonst schreiben? Wenn er schreibt in our study, dann wird er sofort eingeliefert wegen Schizophrenie.
Ja, aber ich würde sagen, die Untersuchung hat herausgestellt, dass, aber du schreibst doch nicht in meiner Untersuchung, ich habe herausgefunden, ich bin wissend jetzt, ihr nicht. Na egal, das ist eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall haben die Fahrer ergänzendes High-Torque-Training durchgeführt, sukzessive aufgebaut über mehrere Wochen. Wir reden davon 5 bis 6 Intervalle zwischen 3 und 22 Minuten, also sehr, sehr gute Zeit. Also wir haben quasi sukzessive immer mehr High-Torque-Intervalle zusätzlich im Training eingebaut. Sagen wir mal 5 mal 5 Minuten, dann 5 mal 8 und so weiter. Irgendwann auf 25 Minuten in einer Einheit bis teilweise sogar 55 Minuten in einer ganzen Trainingswoche an High-Torque ergänzend nochmal hinzugefügt. So. Was vor allem sich verändert hat, nicht Forza Max, kein großer Unterschied, aber Zeit an einem 40-Kilometer-Time-Trial hat sich verändert und sind natürlich die, also das, was jetzt mal so ein bisschen rausstellen könnte, die Athleten, die es High-Torque ergänzend gemacht haben, sind dann schneller im Zeitfahren gewesen, also in der Dauer-Performance. Wir reden da halt wirklich von...
Sekunde.
Nee, so viel, ja, das ist jetzt ganz schwierig, irgendwie ganz komische Zahlen, sind keine absoluten Zahlen, die sie jetzt gesagt hat, sondern Effekte des Trainings.
Das habe ich dir auch so ein Konzept gebracht.
Voll, weil es war auch so ein Problem, was ich da in der Interpretation hatte. Ich muss nochmal reinschauen. Effekte des Trainings, Changes in Percent zur Ausgangszeit, also irgendwie so, so 2-3% sind es jetzt am Ende. Also
ich habe mal viel mehr, wenn du jetzt da 10% wirst du nicht um die Ecke kommen. Also es sind natürlich immer so minimale Sachen.
Und überleg mal, 40 Kilometer Time Trial, sagen wir mal eine runde Stunde, keine Ahnung, 40er Schnitt. Und dann überleg mal, wenn du dann irgendwie 1% oder 2 besser bist, das sind dann doch schon mal
3% wären.
Halbe, dreiviertel Minute.
Ja, ich rechne jetzt mal nicht im Kopf hier, weil sonst denken sie wieder, also Junge, was labert er da? Aber ich finde das immer interessant, weil wir voll oft in diesen Studien das haben, dass wir irgendwie die Parameter, die wir messen können, dass die unverändert sind. Und das,
die physiologischen,
Genau, und dass der Effekt aber da ist.
Ja, klar.
Das ist da jetzt so. Wir hatten es dann auch zum Beispiel, wir haben es über, was waren das, wo wir auch viel auf die Hämoglobin-Menge geschaut haben.
Hitzetraining.
Ja. Aber dann, ich glaube, auch in der gleichen Studie zumindest leichte Anpassungen gesehen haben oder zumindest auch subjektives Feedback hatten, was positiv war. Also ich finde es halt irgendwie spannend, weil das zeigt mir immer wieder dieses... Ja, wir tappen manchmal noch ein bisschen im Dunkeln.
Absolut. Und es gab auch so einen Blog-Eintrag, komme ich auch dann dazu, wo John Wakefield auch nochmal sich geäußert hat. Ehemaliger Trainer von UAE, jetzt Trainer von Bora Hansgrohe. Und dort ging es auch so ein bisschen darum, dass es nicht fundiert ist, das Wissen, dass Sweet Spot oder K3-Training oder High-Talk-Training dann wirklich flächendeckend in mehreren Studien gezeigt hat, dass es da der Shit, sondern halt Tendenzen gibt oder halt zumindest irgendwie so ein paar zum Teil erklärliche, aber nicht nachgewiesene Veränderungen des Stoffwechsels. Weil wenn wir zum Beispiel argumentieren, warum sollte auch High-Torque-Training im Sweet-Spot-Bereich vielleicht, warum sollte das VO2 Max steigern? Glaube ich jetzt auch nicht. Sehe ich jetzt auch nicht. Aber wenn wir auch die Argumentation von John Wakefield folgen, der da sagt, dass Intervalle von 10 Minuten Dauer mit High-Torque-Fern, also 50er-Umdrehungen, teilweise 40er-Umdrehungen, dazu führt, dass wir das muskuläre Zusammenspiel verbessern, weil wir neuronal aktiviert die Muskulatur über einen längeren Zeitraum nutzen. Stell dir vor, dein Tritt dauert auf einmal eine Sekunde bis teilweise noch länger, 1,25, 1,3 Sekunden. Dann hast du sehr lange Zeit, okay, runtertreten, durchziehen, hochziehen, oben drüber treten, auch alle Muskeln anzusprechen und über erhöhtes Drehmoment auch diese Muskeln anzusprechen.
Was das dann ist gerade schon mit so einer ziemlich dümmlichen Stimme gemacht, so als wenn die Leute, die mit einer Low Cadence fahren, die sich sehr konzentrieren müssen auf den Ablauf.
Die gucken auch ein bisschen so,
Leute mit einer höheren Frequenz sind schlauer. These Lukas
auch
Löhr.
Auch das muss man mal rausfinden. Ich finde, es fühlt sich immer so an, wenn man so Low Cadence fährt, dass man so ein bisschen dümmlicher fährt.
Ja, das ist echt
aber,
so.
Aber egal. Und wenn das halt dazu führt, dass das muskuläre Zusammenspiel optimierter ist, dann können wir vielleicht argumentieren, alles klar, es kann auch sein, dass Faserrekrutierung, also wir haben mehr Muskelfasern bei der Belastung, die wir ansprechen. Das heißt, wir können mehr Kraft, mehr Drehmoment erzeugen. Callback zur letzten Folge. Und das wiederum hilft dann auch, Sauerstoff einzusparen. Von Sevenan kann das zum Beispiel nicht mit einer 150er Frequenz mit seinem Oberkörper. 150 Oberkörperfrequenz. Und das wiederum könnte wirklich argumentieren, warum dann bei gleicher VO2 Max, die 40 Kilometer Zeitfahrt, Performance aber besser ist.
Schau mal an. So, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen Sweet Spot Training angeschaut.
Sie.
Wo kommt High Torque Training noch zum Einsatz? Macht das Sinn, das irgendwie im Grundlagentraining mal zu machen?
Habe ich ja gerade gesagt, ne, also ich würde es eigentlich nicht machen. Also das ist ja einfach, das ist so dieses. Oh, ich lasse mich hier fallen, fahre mit einer 60er, 70er Kadenz den ganzen Tag. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Da verlierst du eher noch diesen Punkt der neuronalen Ansteuerung für High Cadence.
Ja. Ne, auch nicht so für kurze Intervalle.
Im Lift-Bereich?
Ja, ich muss mal kreativ denken hier, die Sportwissenschaft voranbringen. Hat das mal jemand getestet oder ist das so wack, dass sich jemand denkt, das testen wir gar nicht erst?
Nee, also das habe ich nicht gesehen. Also ich habe nicht gefunden, dass es getestet wurde. Ich würde es nicht machen. Ich würde halt gerade sagen, alles bis Zone 2, also bis Fat Max, also in Ineos San Milan, Zone 2, würde ich halt mit High Cadence fahren, um einfach auch nochmal mehr diesen aeroben Anteil in Vordergrund zu stellen. Wir wollen halt bei Zone 2 Fat Max ja auch viel Pyruvat abbauen, viel Fettstoffwechsel betreiben, schießt dann noch den Sauerstoffanteil nach vorne.
Okay, gehen wir in die andere Richtung.
Ha!
Jetzt. High Torque über Sweet Spot, über Schwelle. Klingt doch schon mal von unserem, was wir gerade beschrieben haben, also klingt ja schon mal sehr angenehm, wenn man weniger Laktat aufbaut und dann dahin geht, wo man viel Laktat produziert. Ja.
Schön, dass du das reinbringst, denn du willst, dass Athleten dich hassen. Also was könnte es Besseres geben als ein Intervall, noch zusätzlich mit erhöhtem Drehmoment, vor allem auf ein angeschossenes Bein?
Super, dann beschreib doch mal, was wir da machen und warum wir das machen und ob das nur dazu dient, die Leute zu schikanieren.
Definitiv. Wir könnten ja mal anfangen mit den 2-Minuten-Intervallen, die du vorhin mal reingebracht hast. High Torque, 2 Minuten, vielleicht richtig intensiv, Pferdeintervallmäßig.
Ja.
Like, wer es noch kennt. Eine unserer, ich glaube, ersten 20 Folgen, Pferdeintervalle.
Das ist echt so erschreckend.
Irre, ne? Zur Erhöhung der Lactazin-Produktionsrate, also irgendwie so ein anaeroben Stoffwechsel in den Vordergrund zu stellen, aber gleichzeitig müssen wir lange Pausen einhalten, sonst wird nichts. Und das mit High Torque könnte echt ziemlich nice sein, ziemlich fancy sein, weil einfach, wir haben gesagt, wir wollen Laktat produzieren, wir wollen anaeroben Anteil hochdrehen, wir wollen maximalen Energieoutput, dann könnten wir überlegen, ob es vielleicht mit, es kann sein, ich weiß es nicht genau, weil es gibt keine Untersuchungen nicht, aber wenn es mit High Torque wir es machen, wir noch mehr diesen anaeroben Laktazin-Stoffwechsel ein bisschen mehr nach im Vordergrund stellen können. Also nochmal trainieren, mit noch weniger lokaler Sauerstoffversorgung unterwegs zu sein. Weißt du, wer davon profitieren könnte? Unser Kollege Noll. Unser Kollege Christian Noll, den wir ja mal gesagt hatten im Training, was wir mal erzählt hatten.
Weil der jetzt mit seiner Sauerstoffsättigung nicht so weit runterkommt. Dass wenn ihr das mal testet, ob man,
ob wir ihn dann in diese lokale Hypoxie, Sauerstoffunterversorgung im Muskel, diese lokale erzeugte Hypoxie, ob wir ihn noch tiefer runterdrücken könnten mit zunehmend diesen Intervallen.
Er passt auf jeden Fall auch zu meinem subjektiven Gefühl, wenn ich in einem Rundstreckenrennen 3-4 Mal irgendwie richtig High Torque, Low Cadence fahren muss. Oder generell High Torque. Dass es einfach dazu führt, dass das Ganze noch laktazider ist.
Und voll, du hängst da richtig lange dran.
Genau.
Das ist ja meine Abwärtsspirale beim Swift-Rennen. Oh, ich kann nicht mehr, ich fahre mehr über Torque. Genau. Oh, jetzt wird es viel schlimmer. Ja,
oder halt diese typischen Erg-Mode, Erg-Mode-Spirale des Todes.
Ja, so eine 40-20er auf dem Erg-Mode. Ich kann es nicht halten, alles klar, bitteschön, noch mehr Drehmoment.
Ist jetzt besser?
Jetzt ist echt so, der Ergometer so ein bisschen, versuchst du anzubonnen.
Okay, Bro, ich versuche dich zu retten, ich gebe dir mehr Drehmoment. Nicht besser?
Noch mehr vielleicht?
Warum bist du abgestiegen?
Ey, dieses bittere Gefühl, also es war schon 3-4 Mal passiert.
Wo mich, du bist der Ergmund, du lachst dich richtig tot. So.
Wo er mich wirklich, Ergmund hat mich wirklich zum Stehen gebracht. Ich stand auf dem Pedal. Ich habe die Pedale nicht rumgekriegt, der hielt dann einfach nur fest.
Ja, ich habe mir erzählt, ich habe mir irgendwann mal so Siegerintervalle programmiert und am Ende so einen 1200 Watt Sprint reingebaut. Weißt du, weil du halt einfach noch all out sprinten sollst. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht funktioniert, sondern dass man das mit Freeride macht. Weil wenn du dann Wouter Max, Schwelle und dann knallt dir der Erg-Mode 1200 Watt Widerstand rein. Ich bin so instant angehalten. So.
Das war auch gar kein Training mehr. Nee. Du hältst einfach an. Du hast
ich hab wirklich, der hat das Ding da reingesetzt und ich habe gesagt, jo, ich kriege hier keinen. Vor allem, wenn so der dich erwischt, wenn du so auf der 12 Uhr, 6 Uhr Position bist und der haut dir dann diesen Widerstand rein, dann hast du gar keine Chance, weil du dann im Todpunkt bist. Also.
Ja, ja. Absolut. Da habe ich ganz kurz nochmal den, fand ich die Werbung aber ganz cool, Olli Elsenbach, auf YouTube gab es mal eine Zeit lang Werbung von ihm, wo er Max Walter auf dem Zyklus hatte. Kennst du das noch?
Ich kenne das noch.
Wo er dann steht.
4 Millionen Watt.
1000 Watt. Drückt noch mal. Max sprintet voll los und dann steht er da, Olli Elsenbach hier in Köln, fitter, und drückt auf den Knopf und macht, erhöht die Leistung halt und letztendlich die Leistung im Drehmoment, aber Max wird immer langsamer und haut dann halt so 1000 Watt, 1500 Watt, 2000 Watt. Du siehst, der bewegt die Kurve gar nicht mehr. Yeah. Der tritt gerade nicht 2000 Watt. Oh, das war, das
die Werbung war echt ziemlich witzig.
Die war gut.
Legende.
Die kam so häufig.
Die kam echt häufig.
2500 Watt.
7 Millionen Watt. Der ist schon abgestiegen mit Duschen. 7 Millionen.
Over 9000.
Genau.
Okay.
Zurück zum seriösen sportwissenschaftlichen Talk hier, Lukas. Also, High Talk. Warum? Wir wollen den anaeroben, laktaziden Stoffwechsel noch mehr.
Wenn wir es möchten, genau.
Wenn wir es möchten, für welche Leute ist das relevant?
Für die, wo wir sehen, dass sie zum Beispiel mit der lokalen Sauerstoffsättigung noch gar nicht so tief runterkommen, die vielleicht auch eher Dieseltypen sind. Für meinen Ironman-Langdistanz-Triathleten, für eine Ironman-Langdistanz-Triathletin vielleicht gar nicht so groß, sehr, sehr leicht, vielleicht irgendwie mit 50, 55 Kilo unterwegs, wo ich dann Probleme habe, diese Athletin auch in hochintensiven Intervallen zu belasten. Das kenne ich auch vom Training, wenn man damit anfängt, dass man sagt, ey, fahr mal 40-20er. Natürlich kommt die da gar nicht hin, die kann gar nicht anaerob so performen. Man könnte also das als Vorbereitungstraining bringen, um halt auch mehr Effekte später nachhaltig an die VO2 Max generieren zu können, um die Intensität erstmal zu schaffen, dahin zu kommen.
Also so eine Priming-Einheit, die habe ich echt tatsächlich das erste Mal im Coaching bei uns kennengelernt. Fand ich eigentlich richtig geil, dieses typische, ja, du bist lange nicht keine Intensität mehr gefahren und dann ist das erste Mal, hast du mal so ein bisschen Schiss vor. Aber ich finde das, es ist richtig geil, wenn du dann von deinem Trainer oder deiner Trainerin im Trainingsplan so eine Einheit bekommst, die ist schaffbar und die ist ein bisschen, hier, wir sliden mal locker rein und das ist so eine Priming und du weißt auch, warum du es tust und ich habe das Gefühl, dann funktioniert das immer besser.
Mache ich super gerne mit vielen Athleten und habe jetzt nachhaltig auch mit mehreren Athleten einfach die Erfahrung gesammelt, dass sie dadurch, Beispiel wirklich Sonntag Rennen, Montag Ruhetag, Dienstag, Primer, Mittwoch Intensität, wenn ich sie brauche, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass diese Athleten auch die Mittwoch-Intensität schaffen und nicht Dienstag die Intensität versuchen und merken, Beine sind nicht gut. Ja. Am dritten Intervall aufhören, dann habe ich irgendwie morgen, also den Mittwoch, dann auch irgendwie schon angeschossen.
Genau, ja.
Dann habe ich 2 Tage irgendwie verloren.
Ja, ich meine, die Einheiten sind bei uns auch in den Trainingsplänen oftmals drin, denke ich mal. Hier an der Stelle nochmal, wenn ihr uns supporten wollt und den Podcast supporten wollt und auch das, was wir auf YouTube machen, das ist unsere Einnahmequelle. Würden wir uns freuen, wenn ihr besser werden wollt und bei uns vorbeischaut auf science.cc, da findet ihr alles zum Thema Coaching.
Ja.
Und jetzt sliden wir.
Aber der aktuellste Plan muss noch besagen, rund um Köln, Leute. Rund um Köln.
Den haben wir letztes Mal zwar schon, aber ziemlich ans Ende gepackt, aber alle Leute, die rund um Köln sich vorgenommen haben, eine gute Performance abzuliefern, der Plan ist jetzt online.
Ja,
der
ist online.
Der ist seit 2 Wochen auch schon online. Man kann jetzt auch noch einsteigen, würde sagen, jetzt ist so mittlerweile so der Last Moment, wo man da einsteigt und immer noch einen guten Effekt hat, oder? Der geht jetzt 6 Wochen.
5 Wochen sind es und du musst ihn dann determinieren auf den letzten Montag, also sprich den, was haben wir dann, 18. April, nee, 22. April, Entschuldigung, 22. April Start, dann hast du die erste Woche nicht, du bist aber gerade aktuell in einem Training drin, dann wird das passen, das heißt, du bekommst die nächsten 4 Wochen nochmal 3 Wochen guten Aufbau und dann nochmal eine Taper-Woche plus auch so ein paar Specials wie Altenberger Dom Spezial, das Over-Under, du kennst die Strecke oben, dieses abflachende Hin und Her, Benzberger Schlossdrills.
Ich immer Intervalle und ich finde das eigentlich ganz geil, weil das so ein bisschen so ein Wechsel ist aus verschiedenen, auch wieder verschiedenen Talks. Also ich müsste mir das mal angucken, weil du wechselst von einem Anstieg, der 7-8% hat, auf so eine Flachpassage, schaltest auf die Scheibe. Ich habe immer den gleichen Punkt, wo ich den Schaltvorgang mache Und dann merke ich halt schon, so wie ich im Flow drin bin und nicht. Dann hast du High Cadence, Low Talk für eine Phase und dann geht es wieder so in den letzten Teil. Also
eigentlich müsste man dich vielleicht mal ein EB fahren lassen an der Stelle mit, je nachdem, ob man das dann bevorzugt machen möchte, je nachdem, welches Thema verfolgt, aber ein High-Talk-Intervall, wo du halt in dieser Senke mit so einem hohen Gang stehen bleiben musst. Mit deinem
55er Blattschalten 55, und dann so auf, ja, auf gar keinen Fall. Nee, das kriege ich nicht hin.
Muskuläres Zusammenspiel, Lennart.
Ja, muskuläres Zusammenspiel ist bei mir, das sind sehr verfeindete Parteien, die habe ich das Gefühl.
Vielleicht kriegen wir das die Holzbeinproblematik dadurch in den Griff.
Also ja, die habe ich ja im Prinzip schon, ich weiß nicht, ob das, kann ich jetzt mal hier fragen, weil wir haben ja ein breiteres Publikum.
Oh, los.
Ich habe neue Schuhplatten drunter, alles geil. Nach zwei Wochen ist die Innenseite, also wenn ich habe blaue Schuhplatten, da fehlt das blaue Teil an der Innenseite des Glieds.
Diese Gumminoppen.
Die Gumminoppen an beiden Seiten plus, diese Pedale fahre ich schon extrem lange, aber die sind auch so ganz minimal mehr abgewetzt. Irgendjemand da draußen, der vielleicht schon mal Erfahrungen damit hat, dass sich wirklich diese neuen Platten einseitig so krass an der Innenseite abwetzen. Und an alle Bikefitter da draußen oder Hobbybikefitter, sagt mir gerne auch mal, was für Rückschlüsse ich daraus ziehen kann.
So. Sie haben tatsächlich ein Holzbein.
Ja, genau. Ja, das war jetzt noch hier die in eigenem Interesse eine Fragestellung. Haben wir noch offene Punkte zum High-Talk-Training?
Ja, eine Sache mit noch ergänzen. Ein Training, was auch mehr Einzug im Profi-Peloton erhält, weil du kannst sehen bei Total Energy, bei Ineos, bei Jumbo Visma, du kannst bei vielen Athleten sehen, die mit Strava hochladen, dass sie es immer wieder auch mal so ein Training machen. Das sind die eine Minute, vier Minuten
Wechsel. Ja, diese Wechsel, ja, genau.
Ja, diese Wechsel und dann immer die vier Minuten im Sweet-Spot-Bereich mit High-Talk. Also, dass du die Freiheit hast, eine Minute, Laktat aufbauend, aber mit aeroberen Anteil so einen Boost reinzubringen. Wir haben gerade gesagt, ne, höhere Frequenz, dann halt so ein bisschen mehr aeroben Sauerstoffanteil reinzuhauen, fährst du so ein 420 Watt Force Max IE-Intensität-Intervall rein, eine Minute, und dann gehst du aber auf dann 85% Threshold-Leistung in den vier Minuten mit einem High-Talk. Also, du arbeitest quasi dann im Sweet-Spot-Bereich mit einem High-Talk dazu.
Machst du das, um in dem Bereich den Laktatwert höher zu halten, um dann vielleicht auch eine höhere Laktattransporterproduktion anzutriggern?
Ganz ehrlich, es kann sein, und ich glaube ganz ehrlich, das ist so einer dieser Dinge, wie auch jedes Jahr bei den Sportwissenschaftskongressen vorhin an der Tour de France, es gibt dann irgendwie, einer hat das mal angeschossen, und alle Teams machen das irgendwie.
Die ziehen das so nach. Oh, das
passiert super häufig. Das ist dann so damals Ketone bei Belastung. Oder
mittlerweile nimmt das halt bei Belastung, das hat ja eigentlich fast niemand
genau.
mehr.
Genau, und das ist immer so, alle ziehen dann so ein bisschen mit. Oder irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es gibt immer so Trends.
Ja, es gibt ultra viele Trends.
Und das machen jetzt auch bei dem Training halt super viele. Ich glaube, es kann sein, dass du Laktat ein bisschen höher hältst, ja. Aber du willst ja auch, vielleicht dadurch auch die Laktatabbaurate, irgendwie dieses Shuttling hin und her, verbessern, deswegen weiß ich gar nicht, ob es dann sinnvoll ist, das mit erhöhtem Drehmoment zu machen. Gleichzeitig haben wir gerade gesagt, John Wakefield sagt, wir kriegen dadurch mehr muskuläre Ansteuerung, also vielleicht Ökonomisierung verbessern im Sweet-Spot-Bereich und dann vielleicht auch noch gerade sowas wie Wechselintervalle am Anstieg, also nehmen wir mal einen Alpenpass bei der Tour de France, 40 Minuten geht's bergauf, immer wieder Attacken mit drin, du hast auch mal High-Talk-Phasen, wenn es steiler wird, dass du sowas so ein bisschen
besser wegstecken kannst.
Ja, ein bisschen übst. Es ist, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, das ist jetzt immer wieder auf dieser Ebene, dieses, man übt es, ja, weil man nicht definieren kann, welcher Parameter sich da ändert.
Ja, genau. Deswegen, aber irgendwie hat es einen Effekt.
Wir suchen einen Investor für zahlreiche Studien durchzuführen, damit wir diese Trendthemen mal untersuchen können oder vielleicht eigene Ansätze. Das wenn ihr da jemanden kennt, der Bock hat auf sowas, auch könnt ihr euch auch melden. Ich finde das langsam nervig, dass wir immer noch auf diesen gleichen, also da haben wir auch unsere Gründe für in der Sportwissenschaft, würde ich sagen, und da sind viele auch sehr fähige Leute an Unis, die forschen, aber es ist irgendwie so limitierend. Man sieht, man übt noch zu viel.
Ja, es ist auch sehr viel Erfahrung mit drin.
Und man macht diese Dinge, die man dann im Wettkampf auch machen möchte, teilweise trotzdem noch, obwohl wir sagen, es setzt sich eigentlich aus verschiedenen Parametern zusammen. Mhm. Aber unsere Gleichung ist halt, da fehlen halt noch ein paar Parameter, die wir nicht richtig greifen können. Deswegen enden wir wieder so darin, wir machen so Rennsimulationen und sowas. Ja. Weil wir dann hoffen, dass das irgendwie abdeckt. Und weil wir die Erfahrung auch gemacht haben, dass wenn wir viele Rennen zum Beispiel fahren, dass die Rennperformance auch besser wird.
Ja, das ist interessant, ne? Also das ist so, wenn man das übt, wird es irgendwie auch besser, aber dann ist die Frage, was haben wir eigentlich für einen Effekt, den wir daraus erzielen?
Bei mir zum Beispiel, ich kann es jetzt auch noch, ich fahre jetzt in den ersten Rennen der Saison fahre ich um die letzte Kurve und denke mir so, ja, da war jetzt nicht so viel. Aber wenn ich das irgendwie im Juni, Juli mache, dann weiß ich, ich kann um die Kurve fahren und dann kommt da noch was.
Mach mal Studie.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Training meine Sprint-Performance angucke, auch ein bisschen vertiegt im Trainingslager, dann ist ja schon noch irgendwie so ein bisschen, da waren richtig gute Zahlen dabei. Ja, gleiches Powermeter, all so ein Zeug, ne? Ja. Und da gibt es sicherlich noch so ein paar Sachen, auch jetzt schon mit Parametern messbar, aber wo ich sagen würde, die haben auch wieder Einfluss auf so einen Faktor zum Beispiel.
Wir könnten es ein bisschen mehr auch im Training selber detektieren, wenn wir zum Beispiel sowas mal ausprobieren mit Moxie, also Live-Daten uns auch irgendwie anschauen. Vielleicht irgendwann der Laktat-O-Ring kommt, da könnten wir uns auch Live-Daten anschauen und vielleicht auch viel mehr Erkenntnisse und schneller auch diese Studien herausfiltern können. Das wird auch schwierig sein, es wird wahrscheinlich zu wenig standardisiert sein, wenn wir verschiedene Einflussfaktoren haben, aber wenn wir halt Training monitoren können mit mehr Daten, mit physiologischen Daten. Genau, nicht einfach Daten von Power, weil Power kannst du ja...
Aus allem setze ich das zusammen.
Genau. Ja. Aber wenn wir physiologische Daten haben, wie SMO2, wie Hämoglobin Total oder halt Laktatkonzentration, dann können wir auch viel eher reflektieren, was physiologisch mit dem Körper Beanspruchung passiert, wenn wir halt die Vorgabe geben, ey, High Torque, High Intensity. Das haben wir mit den Herzsequenzen zum Beispiel gemacht. Mit der Herzsequenz sehen wir es über die Monate, Jahre hinweg, kannst du zum Beispiel sehen, verbesserter Efficiency-Faktor. Du hast mehr Leistung bei gleicher Herzsequenz. Ja. Das ist ja schon irgendwo eine Erkenntnis. Das ist ja auch eine datengestützte Erkenntnis, auch wenn es keine Studie ist. Wenn das mit jetzt aktuell keine Ahnung, 20 Athleten machst, lässt ein Trainingsprotokoll fahren, 12 Wochen, ist ein Efficiency-Faktor reflektiert für eine Verbesserung der Performance, siehst du wahrscheinlich wieder gar nichts. Mhm. Weil die einen werden besser in der VO2 Max, die anderen vielleicht nicht so und am Ende im Mittel gleicht sich alles wieder aus, aber der Wert der Efficiency-Faktor ist auf einmal nicht signifikant maßgeblich entscheidend für einen Regulator für die Performance, aber wir wissen, wir können ja trotzdem gut mitarbeiten.
Ja, toll.
Was ist das für ein Sportwiss-Rant hier?
Was soll das?
Ja.
Ich merke immer bei diesen Sprints jetzt gerade, ich jetzt mal den Power-Sprint, da ich kann aus einer gewissen, also auf einer niedrigen Frequenz, kann auch sicherlich zum Thema heute passen, das wir hatten, da kriege ich noch nicht diese Kraft generiert, sage ich mal. Wenn es ein Gegenwindsprint ist oder so ein Sprint leicht berghoch ohne Schwung, tue ich mich extrem schwer, wogegen ich das irgendwann in der Saison viel besser hinkriege.
Ja, was wir auch machen könnten, wäre im Training, wo wir bei High Talk sind, das genau zu trainieren, also Bergansprints.
Aber da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem, was du gerade meinten. Wir üben das, was wir dann am Ende umsetzen wollen.
Ich glaube, es ist so ein bisschen die Interpretation von Grundlagenforschung, denn wenn wir uns angucken, wann können wir Kräfte am ersten oder viel Kraft erzeugen, das ist dann immer bei niedrigen Bewegungsgeschwindigkeiten, isokinetisch oder
will ich Kräfte erzeugen?
Warte ganz kurz, weil das ist gerade so meine Herleitung. Wenn wir zum Beispiel auf der Y-Achse Kraft plotten und auf der X-Achse Bewegungsgeschwindigkeit, haben wir eine Kurve, die startet sehr, sehr, also oben weit links, ne, und startet quasi in so einer leichten Rampe und nähert sich dann, wird immer weiter abflachend, je schneller du Muskel kontrahierst. Also je schneller du kontrahierst den Muskel, desto weniger Kraft kannst du erzeugen. Nicht Leistung, Kraft. Das heißt, ein Peak Force würdest du am ehesten mit einer niedrigen Bewegungsgeschwindigkeit generieren. Mhm. Kennt jeder, der von der Ampel lossprintet, gegenüber einem High-Speed-Sprint mit 50 km/h. Ja. Das ist nicht der Sprint, der dich im Rennen erwartet. Wenn du aber sagst, mir fehlt zum Beispiel aus einer Kurve heraus ein High-Peak, also fehlt in dem Moment ein Drehmoment, könnte man sagen, man will das vielleicht trainieren, man müsste dich aus niedrigen Geschwindigkeiten wieder das fahren lassen oder Krafttraining implementieren.
Ja.
Wenn du sagst, aber ich habe das deswegen, also generell fehlt es im Training vielleicht. Wenn du sagst, ich habe es deswegen nicht, weil mein Laktatwert schon zu hoch ist oder mein Bein nicht richtig da ist, dann müsste man an anderen Stellen schrauben.
Kann man wieder nicht nachweisen, ne? Das ist immer die Frage, mit wie viel Laktat gehe ich am Ende um die letzte Kurve? Und damit sind wir wieder beim Thema.
Ja,
ich glaube auch, was man vielleicht auch mal nicht unterschätzen sollte, ist, dass diese Abläufe, du fährst die ersten drei Mal wieder so ein Finale. In welchem Gang bist du da? Bist du da wirklich in dem Gang, in dem du dann irgendwann auch im Juni, Juli bist?
Ja.
Oder hast du dann einfach eine bessere Routine, triffst das ein bisschen besser, hast diesen Sweet Spot, weil ja klar, Peak Force, aber Peak Force ins Nichts, also in so einen riesen Widerstand, das ist halt scheiße, das ist ineffizient. Ja. Und dann bist du, glaube ich, auch im Juni, Juli, August, sagen wir, in guter Shape, mit mehr Routine da, dass du es einfach viel besser triffst.
Am Montag hatten wir unseren Athleten-Live-Call mit allen unseren Athleten, habe ich ja schon mal erklärt, da besprechen wir eine gemeinsame Runde, es gibt einen Kurzvortrag, danach wird groß diskutiert über Training. Diesmal ging es das Thema Sprint-Performance und gegen die Kurzzeitperformance, Peak Power und so weiter. Und es ist auch Fakt, es ist auch in Studien, du kannst auch eine hohe Leistung, Peak-Leistung, kannst du auch nicht generieren mit einer niedrigen Kadenz.
Ja.
Du musst eine hohe Frequenz. Der beste Sprint ist wirklich so eine 100 bis 120 Umdrehungen pro Minute, die du generieren musst, damit du.
Gegenanstiegsprint, beste Mann. Wirklich.
Ja,
da kannst du. Mit so einer hohen Geschwindigkeit, hohen Frequenz. Und dann musst du es richtig timen und dann gehst du in diesen Gegenanstieg und kriegst auch automatisch auch noch diesen Widerstand da rein und wenn du dann halt da richtig reintrittst, dann kommen die besten
Sprintwerte. Weißt du, was es ist? Das ist der Ergometer-Kumpel, der dir aber gut zuarbeitet jetzt.
Genau, in dem Fall ist es genau das andere.
Ja.
Ja, das ist der Erg-Mode, ja. Wenn du dein
Pro.
Oh,
du drehst zu schnell. Warte, du musst nicht schalten. Ich helfe dir.
Genau.
Ich halte ein bisschen gegen.
Ich halte das schön in diesem perfekten, das
perfekte Drehmoment halte ich gegen. Wenn das dann auch performt und dann halt auf einen langen, also für mich wäre das perfekt dann langer Sprint. Ich liebe ja eine Minute Power, weil ich kann keinen Sprint fahren, aber ich kann 30 Sekunden fahre ich ja so ungefähr 100 Watt weniger als Peak.
Ja, das ist eklig.
Sowas liebe ich ja dann, wenn das aber auch im perfekten Verhältnis zum entgegenkommenden Drehmoment steht. Also genau nie.
Genau, außer wenn du das mal so triffst und das geht dann vielleicht leicht bergab.
Ja.
Oder sowas.
Ja, okay. Also, wir halten fest, Drehmoment oder High Torque kann dazu führen, dass du Muskelrekrutierung verbesserst, Ökonomisierung verbesserst. Wir haben gesehen, ein High-Torque-Training kann die 40-Kilometer-Performance, Time-Trial-Performance verbessern, vermutlich auch ein bisschen argumentativ auf die Effizienzschiene.
Ja.
High-Torque ist gefragt in Antritten im Sprint zum Beispiel. Man kann das Ganze trainieren, indem man vielleicht dann auch unter einem Umständen, wenn man merkt, dass das ein Problem ist, Bergauf-Sprints fährt. Wenn man auch zum Beispiel die anaerobe Leistungsfähigkeit trainieren möchte und das Entsättigen trainieren möchte, könnte man auch High-Torque-Intervalle richtig ekelhaft in 1-2-Minuten-Intervallen mit langer Pause, ganz wichtig, umsetzen und dann auch ein paar Benefits dadurch generieren. Was man jetzt nicht unbedingt machen müsste, ist ja, das, was die meisten dann irgendwie vielleicht so als Freifahrtschein hätten für rumdümpeln, ist High Torque im Low-Intensity-Bereich. Da würde ich eher sagen, geh auf High Frequency, um halt den aeroben Anteil ein bisschen in den Vordergrund zu schieben.
Ist cool. Immer wenn ich mir diesen Podcast aufgenommen habe mit dir, dann habe ich Bock, richtig zu trainieren. Dann komme ich wieder in meinen Alltag und denke so, oh mein Gott.
Und dann steht auf einmal da High Torque-Sprints. Oh nein.
Ja, aber ich hätte schon Bock, das mal zu machen. Ich kann mir ja schauen, ob ich es irgendwie in den nächsten Wochen. Ob der jetzt den Weg in meinen Trainingsplan findet und vielleicht ist es ja sinnvoll.
Ich finde super spannend, lass uns mal echt übernächste Woche darüber diskutieren, was wir beim Trucker Race veranstalten werden, auch hinsichtlich Trittfrequenz, Torque, was uns da erwartet, weil Gravel nochmal wieder ganz andere Level.
Ja, da wird dann wieder aufgedeckt, dass es Defizite gibt.
Weißt du, was dann gibt, Lennart? Hä? Die Quadrantenanalyse. Oh. Da gibt es ja die Quadrantenanalyse. Kannst du dich auf einstellen.
Ich allerdings
alles.
Eher dann visuell im Blog sehen.
Ja.
Weil wenn ich hier anfangen muss, eine Quadrantenanalyse zu verstehen, die du mir beschreibst, dann bin ich genauso
ihr bekommt
aufgeschmissen
das alle visuell.
Wie alle anderen.
Okay. Haben wir noch irgendwas als Ausblick? Nee.
Nee. Haben wir nichts mehr als Ausblick. Ja, wir haben alles in die Folge reingearbeitet. Deswegen können wir jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Wir fahren jetzt nach Spanien und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir. Dann macht's gut.
Ciao, ciao.